In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Vortrag des Literaturwissenschaftlers Professor Peter J. Brenner. Sein Thema: Das Auto, Streitobjekt im Kulturkampf.
Der auch heute noch ziemlich bekannte Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann leistete sich 1928 ein neues Auto. Es war ein viertüriges Horch 8, Typ 350, Citan Cabriolet, Baujahr 1928. Die Horchwerke AG waren der erste deutsche Automobilhersteller, der einen serienmäßigen Achtzylinderwagen gebaut hat. Von da an hat sich die Marke Horch gezielt in der Oberklasse des Automobilbaus etabliert. Eine Reihe von Werbeanzeigen belegt die gesellschaftliche Zielgruppe. In einer aufwendig gestalteten Broschüre werden 1929 12 prominente Horch-Besitzer vorgestellt und Thomas Mann wurde der Spruch zugeschrieben: Ich fahre Horch 8, weil er zugleich elegant und tüchtig ist. Dass sich gesellschaftlicher Rang im Besitz eines angemessenen Automobils ausweisen könne, war Thomas Mann bewusst. Halb ironisch sprach er von seiner Großmannssucht, die ihn den neuen Wagen habe anschaffen lassen. 4 Jahre zuvor hatte er sich von den Erträgen des Zauberbergs einen 6-sitzigen Fiat 509 gekauft, der vom Chauffeur Ludwig bedient wurde. Natürlich fuhr der Schriftsteller nicht selbst. Auch der Fiat war keine schlechte Wahl. Die Firma konnte 1906 damit werben: Seine Majestät der Kaiser fährt Fiat. Das Auto sei, so versprach die Werbung 20 Jahre später, als der Kurswert des Kaisers gefallen war, eine Sinfonie von Form und Farbe, äußerer Eleganz und luxuriöser Innenausstattung. Das Auto ist ein zwiespältiges Phänomen, ein Massenprodukt für den Alltagsgebrauch, das zugleich einen enormen ideologischen Überschuss aufweist und weltweit als Kultobjekt vermarktet werden kann. Der Symbol-, Repräsentations- und Distinktionswert von Autos ist enorm. Das hat sich bis heute erhalten. Ein ganzes Segment des Automobilangebots mit Preisen, die bei mittleren sechsstelligen Beträgen beginnen, richtet sich an diese Kundschaft, die heute nicht mehr aus Großschriftstellern, sondern aus Fußballspielern besteht. Eine Zwillingsschwester dieser repräsentativen Nutzung des Automobils ist seine Eignung als Machtsymbol. Der Kaiser fuhr mit seinem Fiat noch ein mäßig repräsentatives Auto, er ließ sich lieber zu Pferd abbilden. 30 Jahre später hatte der Reichskanzler Adolf Hitler das Machtpotenzial erkannt, das in der ostentativen Autonutzung steckte. Hitler ließ sich im offenen Auto in Ledermontur beim Studium einer Straßenkarte abbilden. Bei seinen öffentlichen Auftritten vor jubelndem Publikum zeigte er sich gern als Imperator, stehend in seinem Mercedes-Benz 770K, einem Luxusautomobil der Oberklasse. Ein großer offener Tourenwagen mit 7,7 Liter Reihen 8-Zylinder-Motor und 230 PS. Die Neigung zur automobilen Machtdemonstration teilte er mit vielen Politikern. Der japanische Kaiser, der norwegische König, die beiden Diktatorenkollegen in Lissabon und Madrid und selbst der Papst fuhren den gleichen Wagen. Nur der sowjetische Kollege im Kreml bevorzugte ein Auto des amerikanischen Klassenfeindes. Er fuhr einen Packard 12 von 1935, den ihm der US-Präsident Franklin D. Roosevelt geschenkt hatte. Im Zeichen des Kalten Krieges stieg der Kreml-Herrscher auf einen volkseigenen ZES 115 um. Die Liebe der Politiker zu schwergewichtigen Prestige-Automobilen hat sich über manche Zeitenwenden und auch über politisch-ideologische Grenzen hinweg erhalten. Auch der bisher einzige Bundesklimaschutzminister wusste seine gepanzerte, 600 PS starke und 4 Tonnen schwere Dienstlimousine zu schätzen. Für Thomas Mann war das Auto ein Luxusgut, mit dessen Erwerb er seinen sozialen Status demonstrieren konnte, ohne Konkurrenz bei der breiten Masse fürchten zu müssen. Komplizierter wird es, wenn das Auto als Massengut hergestellt wird und breiten Bevölkerungsschichten zugänglich ist. Dann reicht der bloße Besitz eines Autos nicht aus, sondern es müssen Binnendifferenzierungen innerhalb der automobilen Gesellschaft geschaffen werden. Jetzt zählen die feinen und oft nicht ganz so feinen Unterschiede. Den Weg dazu eröffnete der Präsident des amerikanischen Automobilproduzenten General Motors, Alfred P. Sloan. Er entwickelte in den 1920er Jahren die technologisch basierte Marketingstrategie, die bis heute den Automarkt beherrscht, den Slownism. General Motors bot eine Modellpalette vom Einsteiger bis zum Luxusmodell an. Die Kunden mussten im Verlauf ihres sozialen Aufstiegs nicht mehr, wie Thomas Mann, vom Fiat zum Porsche wechseln, sondern konnten bei der gleichen Marke bleiben. Zugleich machte Sloan aus dem Auto einen Modeartikel. Jedes Jahr wurden neue Modelle oder Modellvarianten auf den Markt gebracht, sodass der Prestigewert, wenn auch nicht unbedingt der Gebrauchswert, von Jahr zu Jahr abnahm. So kann das Auto auch dann noch einen sozialen Status abbilden, wenn es zum Massenartikel geworden ist. Eine spezielle Variante des automobilen Symbolwertes ist die Autoposer-Szene. Darüber wird nicht gerne geredet und sie wird auch nicht in Statistiken erfasst. Aber es gibt sie und sichtbar wird sie, wenn ihre Repräsentanten wegen Mordes vor Gericht stehen. Die Konturen dieser Szene erkennt man, wenn man sich in der Lokal- und Regionalpresse umschaut. In Mannheim wurde 2016 eine polizeiliche Ermittlergruppe Poser eingerichtet. Poser sind Personen, die mit technisch und optisch hochgerüsteten, grundsätzlich teuren, wenn auch meist alten oder geleasten Luxusautos in Innenstädten durch lautes und aggressives Fahren Aufmerksamkeit erregen. 2018 konnte die Mannheimer Polizei das soziale Profil dieser Szene noch öffentlich beschreiben, was sie heute nicht mehr tun würde. Meist handelt es sich dabei um junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren mit südländischem Migrationshintergrund, heißt es. Oft kommt es zu illegalen innerstädtischen Autorennen mit schweren Unfällen, manchmal mit Todesfolge. Seit 2020 können nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs die Täter auch wegen Mordes verurteilt werden. Warum das alles möglich ist, warum einem komplizierten technischen Gerät mit massenhafter Verbreitung und hohem Gebrauchswert ein derart enormer kultureller, sozialer, ideologischer Überschuss eingelagert werden konnte, ist eine Frage für Philosophen, die aber auch noch keine schlüssige Antwort gefunden haben. Der französische Philosoph Jean Baudrillard hat eine Annäherung versucht. Zunächst ist es die pure Kraft, die in einem Automotor verkörpert ist. Schon die frühen Autos überboten mit ihren wenigen PS jede natürlich verfügbare Leistung. Viel wesentlicher ist aber die Möglichkeit zur mühelosen Fortbewegung mit hoher Geschwindigkeit. Dabei wurden Grenzen überschritten, die der Menschheit jahrtausende lang auferlegt waren. Mit dem Auto gewinnen Raum und Zeit eine neue Bedeutung. Zugleich erhält die beim Autofahren wahrgenommene Wirklichkeit eine neue Gestalt. Das war nicht ganz neu. Die Eisenbahn hatte ein halbes Jahrhundert zuvor die Wahrnehmung von Raum und Zeit grundsätzlich verändert. Wolfgang Schievelbusch hat das in seiner bahnbrechenden Studie über die Geschichte der Eisenbahnreise gezeigt. Aber das Auto bringt eine neue Qualität in diese Entwicklung. In der Eisenbahn werden Menschen transportiert, nicht anders wie eine beliebige Ware. Im Auto können Sie frei über Raum und Zeit nach Ihrem individuellen Belieben verfügen. Zumindest können Sie die Illusion haben, dass es so sei. Im Auto erfolgt also die Transformation der Raumzeitlichkeit durch Geschwindigkeit bei individueller Verfügbarkeit. Baudrillard hat deshalb das Auto als Gegenstück und gleichzeitig als eine Fortsetzung der Wohnung interpretiert. Es erschließt einen neuen Bereich der Macht im und über den öffentlichen Raum. In seinen 1923 erschienenen Erinnerungen beschreibt Carl Benz seine Grundidee. Sein Handwerk hatte er in einer Lokomotivfabrik erlernt und seine Vision war es, die Lokomotive von ihrer starren Bindung an die Schiene zu befreien. Den ganzen Raum solle sie beherrschen, schreibt er. Dieser Herrschaftsanspruch des Automobils versprach eine Befreiung. Heute wird er mit großer Skepsis betrachtet, als zerstörerische Unterwerfung des Raums. Nun ist das kein Spezifikum des Automobils. Seit Menschen Straßen bauen, greifen sie zerstörerisch in den Raum ein. In seinem Grundlagenwerk Mensch und Raum hatte Otto Friedrich Bollnow auf die Rücksichtslosigkeit hingewiesen, mit der seit der Römerzeit die Landschaft dem Diktat eines Straßenbaus unterworfen wird, das den Gesichtspunkten von Herrschaft und Planung gehorcht. Das Straßennetz schafft sich einen eigenen Raum. Dieser Raum des Verkehrs ist ein öffentlicher Raum, in den jeder Verkehrsteilnehmer hineingezogen wird. Die Straße objektiviert den individuellen Raum. Die Autofahrt erzwingt einen extrem verengten Blick auf die Landschaft, die sich am Fahrer vorbei bewegt. Sie führt zur Flüchtigkeit des menschlichen Kontakts, bringt aber ihrerseits wieder eigene Formen der Gemeinsamkeit hervor. Alles in allem, das Auto verändert die Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen und seiner sozialen Umwelt. Das ist Philosophie, aber vor der Philosophie kommt die Technik. Die Technikgeschichte des Automobils beginnt nicht 1886, sie beginnt nicht in Deutschland. 1886 meldete die Firma Benz & Co. in Mannheim ihr Patent auf ein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb an. Aber Automobile, selbstbewegende Straßenfahrzeuge, hatte es schon lange zuvor gegeben. 1826, 60 Jahre vor Gottlieb Daimler und Carl Benz, gelang Samuel Brown in Greenwich bereits die erste erfolgreiche Testfahrt eines Fahrzeugs mit Explosionsmotor. In den 1870er Jahren entwickelte der französische Unternehmer Amédée Bollée serienreife Konstruktionen sowohl für dampfgetriebene Omnibusse wie Personenkraftwagen. Sein Pkw-Modell Mansell erreichte 35 Stundenkilometer und wurde mit 50 verkauften Exemplaren das erste Serienauto der Verkehrsgeschichte. Auch mit Elektroantrieben wurde früh experimentiert. Es waren keineswegs Irrwege oder Sackgassen der Technikgeschichte. Jahrzehntelang konnten sich auch auf der Straße Dampf- und Elektroautomobile neben den Motorwagen des Systems Benz behaupten. Aber zu einem straßen- und serientauglichen Automobil gehört mehr als ein leistungsstarker und möglichst kleiner und leichter Motor und eine der Kutsche nachempfundene Karosserie. Den Motor der Zukunft entwickelte der Unternehmer Nikolaus August Otto in den 1860er Jahren in Köln. Den entscheidenden Durchbruch erzielte der Benzinmotor, kurioserweise allerdings erst viel später, durch eine Anleihe bei der elektrischen Konkurrenz. Erst der elektrische Anlasser befreite den Fahrer von der Kurbel, mit der der Motor gestartet werden musste. Das war eine anstrengende und durchaus nicht ungefährliche Arbeit, also ein starkes Hemmnis bei der Durchsetzung des Benzinmotors. Der Anlasser wurde um 1911 in den USA von Cadillac erfunden. 1914 folgte die Firma Bosch. Robert Bosch hatte bereits 1887 den Magnetzünder zur Praxisreife entwickelt. 1902 meldete er das Patent für die Zündkerze an. Damit wurde der Grundstock für einen Weltkonzern gelegt. Heute gehören Bosch Zündkerzen zur Erstausrüstung fast aller Autohersteller weltweit. Lenkung, Bremsen, Reifen und Beleuchtung waren von der Kutsche bekannt, aber für das Auto mussten neue und leistungsfähigere technische Lösungen gefunden werden. Das Differentialgetriebe war ebenfalls schon früh bekannt und wurde mehrfach neu erfunden. Manches technische Detail konnte von der parallel verlaufenden Entwicklung des Fahrers übernommen werden. Dazu gehören der Luftreifen und das Kugellager, dessen Bedeutung für die moderne Technikentwicklung gar nicht überschätzt werden kann. Der Reifeprozess des Autos hat seine Zeit gedauert. Es gab viele parallele Entwicklungen in Frankreich, England und Deutschland und etliche technische Probleme stellten sich erst im Praxisbetrieb. Gesellschaftlich durchgesetzt hat sich das Auto zuerst in Frankreich. Hier waren Rahmenbedingungen gegeben, die in Deutschland zunächst fehlten. Es gab ein gut ausgebautes Straßennetz. In Paris waren die Unternehmen, Fabriken und Arbeitskräfte zentralisiert, die man für den Bau eines Autos brauchte. Fachkräfte, Zulieferer für Reifen, Batterien, Metallteile und Lampen. In Frankreich gab es risikobereite Investoren, die Kapital zur Verfügung stellten und die Konkurrenz durch die Eisenbahn war nicht so groß wie in Deutschland. Und schließlich ließ sich das Auto als Luxusgut im mondänen Paris leichter vermarkten als im trögen Mannheim. Die Société des Automobiles Peugeot begann bereits 1891 mit der Serienproduktion nach dem Patent von Benz und selbst Carl Benz exportierte den größten Teil seiner Fahrzeuge nach Frankreich. Der Durchbruch zum Massenverkehrsmittel erfolgte jedoch in den USA. Henry Ford hatte eine einfache Unternehmensphilosophie, billige Massenproduktion. Er zielte, anders als die Europäer, nicht auf Geschwindigkeits-, sondern auf Verkaufsrekorde. 1908 brachte er das Modell T auf den Markt, das vor dem VW Käfer das meistverkaufte Automodell weltweit wurde. In knapp 20 Jahren wurden 15 Millionen Einheiten verkauft. Das Konzept reichte weit über eine bloß kostengünstige Produktion hinaus. Ford schuf ein wartungsfreundliches und leicht zu bedienendes Fahrzeug. Er baute ein Vertragshändler- und Ersatzteilnetz auf. Und nicht zuletzt sorgte er auch für die Kaufkraft. Ford entwickelte die Standards, die für die kapitalistische Massenproduktion der folgenden 100 Jahre verbindlich bleiben sollten. Kern des Erfolgs war eine konsequente Reduzierung und Rationalisierung der Arbeitsprozesse. 1913 führte er Fließbänder ein. Er nutzte Taylors Methoden der Arbeitszeitmessung und Rationalisierung. Am Ende konnte die Produktionszeit eines Autos von 15 auf 1,5 Stunden gedrückt werden. Der ohnehin schon billige Anfangspreis von $825 sank in 8 Jahren auf weniger als die Hälfte. Fords Produktionsmethoden waren Kapitalismus, wie er sich radikaler nicht denken ließ. Sie machen den Menschen zu einem funktionierenden Teil einer umfassenden Maschinerie, eine Praxis, die in der gerade entstehenden Sowjetunion große Aufmerksamkeit und Nachahmer fand. Die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre hat auch den Automobilsektor in Deutschland stark betroffen und zur massiven Konzentration und Schrumpfung geführt. Mit dem Instinkt des Machtpolitikers für das Volksempfinden hat Hitler die Chance ergriffen und sich zum Fürsprecher der automobilen Grundversorgung der gesamten Bevölkerung gemacht. Das reichte weit über Hitlers Autobahn hinaus, die bloß zu erwähnen inzwischen ausreicht, um zum verfassungsschützerischen Verdachtsfall zu werden. Auch der Volkswagen als billiges Massenauto, konstruiert von Ferdinand Porsche, und das ihn herstellende Volkswagenwerk verdanken ihre Existenz Entscheidungen Adolf Hitlers. Die öffentliche Euphorie im Vorfeld war so groß, dass die Berichterstattung über einen Volkswagen verboten wurde, zumal ein unaufmerksamer Redakteur die Idee eines Volkswagens Henry Ford und nicht dem Führer zugeschrieben hatte. Der Kraftisch-Freude-Wagen war kein ökonomisches, er war ein politisch-ideologisches Projekt. Josef Goebbels propagierte eine wertegeleitete Industrie- und Technikentwicklung, die sich nicht von wirtschaftlichen Erwägungen, sondern von politischer Opportunität leiten ließ, nicht ohne Erfolg. In ihren Deutschlandberichten vermerkte die SOPA-D, wie sich die SPD im Exil nannte, 1939 im Blick auf den Volkswagen, die gesellschaftliche Kluft wird schmaler werden. Dieser Befund war wohl richtig, er galt aber nicht für alle. In seinen 1995 posthum veröffentlichten Tagebüchern berichtet der Dresdner Romanistikprofessor Viktor Klemperer von seinen eigenen Erfahrungen. Wegen seiner jüdischen Vorfahren war er aus dem Hochschuldienst entlassen und gemeinsam mit seiner Frau Schritt für Schritt aus dem sozialen Leben ausgeschlossen worden. 1936 macht er den Führerschein und kauft sich einen gebrauchten kleinen Opel. Bei aller Tragik hat diese Geschichte mit ihren Pannenserien, kleinen Unfällen und Finanzierungsproblemen komische Züge, die Klemperer durchaus wahrnimmt. Die ganze Autosache erscheint mir immer irrsinniger. Sie sei ein Desperado-Abenteuer, schreibt er. Und dennoch, die Ausflüge mit dem Auto, sogar über die kaum befahrenen Autobahnen, sind für das Ehepaar Klemperer Erfahrungsmomente der Freiheit, des Naturgenusses, Ausbrüche aus der sozialen Isolation und durchaus auch Teilhabe an der Gemeinschaft, die sie ausgeschlossen hatte. Im Dezember 1938 war auch das vorbei. Es wurde ein Fahrverbot für Juden erlassen. Auch für die hoffnungsfrohen Kaufinteressenten des Kraftisch-Freude-Wagens ging die Sache anders aus, als sie erwartet hatten. Niemand von ihnen hat den vorab ratenweise bezahlten Wagen zu Gesicht bekommen. Denn mit Kriegsbeginn wurde die Produktion sofort auf Rüstungsindustrie umgestellt. Jetzt wurden Kübelwagen, Schwimmwagen, Geländewagen produziert. Nach dem Krieg entwickelte sich in den Westzonen und in der Bundesrepublik die Autoindustrie zum industriellen Leitsektor und zum Wohlstandsindikator. Neben dem jetzt doch zu seinen Käufern gelangenden Volkswagen waren es zunächst Kleinstfahrzeuge wie das Goggomobil oder die BMW Isetta, die neben Motorrädern den Markt beherrschen. Sehr schnell wurde die Automobile Gesellschaft zur Leitideologie der Bundesrepublik, der sich die Stadt- und Verkehrsplanung fast blind und lange Zeit widerspruchsfrei unterordnete. Die Städte folgen konsequent der aus den USA übernommenen autogerechten Stadt und kein Ort sollte weiter als 25 Kilometer von der nächsten Autobahnauffahrt entfernt sein. Anfang der 1970er Jahre verfügte die Hälfte der bundesdeutschen Haushalte über einen Pkw. 1979 hatte Deutschland europaweit den höchsten Motorisierungsgrad. Auch wenn im Zuge der Ölkrise und ihrer autofreien Sonntage erste zaghafte Bedenken laut wurden, entwickelte sich die Autoproduktion zur Schlüsselindustrie. Ende der 1960er Jahre lebten 11% der Bundesbürger direkt oder indirekt von der Autoindustrie. Auch die technische Entwicklung blieb nicht dahinter zurück. Jahrzehntelang sonnten sich die bundesdeutschen Massen wie auch Premiumhersteller in dem Ruf, die besten Autos der Welt zu bauen. In der DDR sah das anders aus. Mehr noch als in der Bundesrepublik war in der DDR der motorisierte Individualverkehr ein Politikum. In Ostdeutschland hatte es vor dem Krieg eine leistungsfähige Auto- und Motorradindustrie gegeben. DKW, Audi, Horsch, Wanderer waren in Sachsen ansässig, BMW in Eisenach, Opel in der Stadt Brandenburg. In der DDR wurden die nach der Demontage durch den sowjetischen Bruderstaat verbliebenen Reste im Industrieverband Fahrzeugbau IFA zusammengefasst. Zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution wurde 1957 der erste Trabant P50 produziert. Politisch erwünscht war er nicht. Autos im Privatbesitz wurden als Konsumgut gewertet, auf das die Bevölkerung eigentlich keinen Anspruch hätte. Erst die Systemkonkurrenz aus Wolfsburg führte zur halbherzigen Freigabe von Produktionskapazität. Von Anfang an stand sie unter dem unguten Stern konstruktiver Zwangskreativität aufgrund von Rohstoff- und Devisenmangel und technologischer Rückständigkeit. Das Nachfolgemodell Trabant P601 war ein Ansatz zum automobilen Massenverkehr. 1972 rollte der millionste Trabant vom Band. Trotzdem betrugen die Wartezeiten 12 bis 15 Jahre. Für den gehobenen Massenbedarf gab es den Wartburg. Der Wartburg 353, besonders in der Kombiversion mit dem verführerischen Namen Tourist, wurde im Automobilwerk Eisenach seit Juni 1966 als Nachfolger des Wartburg 311 gebaut. Sein freundliches Image wurde dadurch etwas getrübt, dass es auch der Einsatzwagen der Volkspolizei war. 1968 wird mit dem Wartburg 355 ein Prototyp mit einem echten Viertaktmotor von Renault und einer Karosserieneuerung vorgestellt. Dem Fließheck, wie es 5 Jahre später mit dem westdeutschen VW Passat auf den Markt kommt. Es gibt Gerüchte, dass die Konstruktionsunterlagen von Eisenach nach Wolfsburg verkauft worden seien, gegen Devisen von der Staatsführung oder von dissidenten Mitarbeitern. Das äußere Erscheinungsbild spreche dafür. Nach 1990 ist die gesamte Bundesrepublik ein Autoland geworden. Ob das so bleiben wird, ist ungewiss. Die Autoproduktion mit ihren Zulieferern ist nach wie vor die Schlüsselindustrie in Deutschland. Sie hat einen Jahresumsatz von 260 Milliarden Euro, erwirtschaftet 4,5% des Bruttoinlandprodukts und beschäftigt in der gesamten Wertschöpfungskette rund 800.000 Menschen. Weitere 400.000 Arbeitsplätze hängen indirekt von der Autoindustrie ab. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren dramatisch geschrumpft und sie werden weiter schrumpfen. Allein im Jahr 2025 wurden knapp 50.000 Stellen abgebaut. Das sind 6,3% und weitere drastische Kürzungen sind angekündigt. Andererseits ist der motorisierte Individualverkehr, MIV, wie er in der Sprache der Statistiker genannt wird, tief in der deutschen Gesellschaft verankert. In Zahlen lässt er sich nur schwer und indirekt durch Befragungen und Hochrechnungen erfassen. Das Bundesministerium für Verkehr stellt regelmäßig Zahlen zur Mobilität in Deutschland bereit. Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens, aufgeschlüsselt nach Verkehrsträgern, ergibt ein klares Bild. 2023 entfielen von den rund 3 Billionen Personenkilometern pro Tag 2,4 Billionen, das sind 74%, auf den motorisierten Individualverkehr, sprich das Auto. Für 0,6 Billionen, also etwa 20%, werden öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Zu Fuß und mit dem Fahrrad werden jeweils 0,1 Billionen Kilometer zurückgelegt. Elektromobilität macht nur einen marginalen Anteil aus, auch wenn Regierungs- und Pressemeldungen einen anderen Eindruck erwecken wollen. Die Zulassungszahlen folgen den Subventionskonjunkturen. Die vom Kraftfahrbundesamt mitgeteilten jährlichen Steigerungsraten bei den Zulassungen für alle Fahrzeuge mit Elektroantrieb klingen imposant. Von 2024 bis 2025 betrug die Steigerung knapp 50%. Schaut man auf den harten Kern der Mobilitätswende, auf die absoluten Zahlen der zugelassenen Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb, dann stellt sich die Sache anders dar. Es sind 2 Millionen Pkw, das macht 4,1% des Gesamtbestandes. Die meisten stammen von VW, knapp gefolgt von Tesla. Die Zulassungszahlen sagen noch nichts über die Nutzung aus. Aktuell sind gut 60% der Pkw-Neuzulassungen gewerbliche Fahrzeuge, davon die Hälfte klassische Dienstwagen mit Privatnutzungsmöglichkeit. In der privaten Nutzung ist das Elektroauto, so stellte die Studie des Verkehrsministeriums fest, ein Phänomen von Haushalten mit mehreren Autos. In 75% der Fälle ist das Elektrofahrzeug nicht das einzige Auto. Wie groß der Anteil von rein elektrischen und von Hybridautos am Verkehrsaufkommen tatsächlich ist, wurde vorsichtshalber nicht berechnet. Die tatsächliche Entwicklung am Markt ist gegenläufig zu den Vorstellungen der Verkehrs- und Klimaschutzpolitiker. Sie ist geprägt von automobiler Irrationalität. Das weitaus beliebteste Marktsegment ist der SUV. Bei den Neuzulassungen erreichte der Anteil 2025 in dieser Kategorie den Rekordwert von 33%. Der Marktführer ist europaweit Volkswagen. SUV ist ein Auto, das in Westeuropa niemand braucht, eine Missallianz von Stadttauglichkeit und Geländegängigkeit. Ein Fahrzeug, das aber so teuer ist, dass man jede Fahrt im Gelände vermeiden sollte, die zu Lackkratzern führen könnte. Der Urahn aller SUV auf deutschen Straßen ist der seit 1976 produzierte russische Lada Niva, der auch als Lada Taiga oder Lada 4x4 verkauft wurde. Lada Niva war das erste Auto, das Gelände und Straßentauglichkeit kombinierte und sich vom LKW-Konzept der britischen und amerikanischen Konkurrenz löste. 2024 wurden 3 Fahrzeuge dieses Typs in Deutschland zugelassen. Die automobile Gesellschaft fordert ihren Preis. Seit den 1950er Jahren gab es jährlich eine 5-stellige Zahl von Verkehrstoten in der Bundesrepublik. Ein absoluter Höchstwert wurde 1970 mit 19.193 Toten erreicht. 2024 starben 2.470 Menschen auf Deutschlands Straßen. Gegenüber 1970 wurde die Zahl der Toten bei vervielfachtem Verkehrsaufkommen also auf ein Achtel reduziert. 1970 waren 14 Millionen Pkw in Westdeutschland zugelassen, 2024 waren es in Gesamtdeutschland rund 49 Millionen, also 3,5-mal so viel. Das Auto ist ein gefährliches technisches Konstrukt und seine Entwicklung war begleitet von Regulierungen aller Art. Man hat die Umwelt normiert, den einzelnen Unfall individualisiert und die Unfallfolgen kollektiviert. Die Regulierungen zielten auf eine Verrechtlichung des öffentlichen Raums für alle, die sich in ihm bewegten, also Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Seit 1909 wurden internationale Abkommen über den Kraftfahrzeug- und Straßenverkehr geschlossen. Es folgten immer neue Zyklen des Ausstattungszwangs, die sich stets auf plausible Begründungen stützen konnten. 1974 wurde der Sicherheitsgurt für alle Neuwagenpflicht. 1989 wurde der 3-Wege-Katalysator aus Gründen des Umweltschutzes, nicht des Klimaschutzes, vorgeschrieben. Neueste Regulierungen fordern oder empfehlen die Ausstattung mit Spurhalteassistenz, Abstandswarner, Einparkhilfe, Rückfahrassistenz, Warnung vor Unaufmerksamkeit. Ab 2026 muss der Notbremsassistent nicht nur andere Autos, sondern auch Fußgänger und Fahrräder erkennen. Jedes dieser Hilfsmittel bedeutet eine Entlastung und lädt zugleich zur sensorischen Deformation des Fahrers ein, dem immer mehr suggeriert wird, dass er seine fünf Sinne eigentlich nicht zu benutzen braucht. Unfälle passieren trotzdem. Deshalb gibt es die staatlich erzwungene Haftpflichtversicherung, mit der individuelles Versagen kollektiviert wird. In Deutschland trat sie 1940 in Kraft und ist somit eines jener vielen unscheinbaren Relikte des Dritten Reichs, die in die Bundesrepublik der Gegenwart hineinragen. Das gilt auch für die Reichsstraßenverkehrsordnung, die im Mai 1938 eingeführt wurde. Technische und gesetzliche Regulierungen sind das eine. Das Verhalten der Autofahrer kann etwas ganz anderes sein. Im Dritten Reich hegte man die Hoffnung, dass die Volksgemeinschaft auch eine Verkehrsgemeinschaft sein würde. Plakatkampagnen forderten zur Kameradschaft auf der Straße auf, wie es im zeitgenössischen Jargon hieß. Ein kleines Relikt findet sich in der Straßenverkehrsordnung der Gegenwart, deren erster Paragraph allen Verkehrsteilnehmern ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht abverlangt. Dahinter steht die Einsicht, dass sich die Komplexität des Systems Straßenverkehr nicht in ein juristisches Regelwerk mit 53 Paragraphen fassen lässt, auch dann nicht, wenn diese Paragraphen durch abertausende Gerichtsurteile einzelfallbezogen ausgelegt werden. Jährlich gibt es rund 250.000 Urteile im Verkehrsrecht. Manchmal reicht die Straßenverkehrsordnung nicht aus und muss durch das Strafgesetzbuch ergänzt werden. 2017 wurde der Paragraph 315d in das Strafgesetzbuch eingefügt. Er erfasst verbotene Kraftfahrzeugrennen als eigenen Tatbestand, während Hochzeitskorsos auf Autobahnen juristisch nur schwer greifbar sind und ohnehin zur bundesdeutschen Folklore gehören. Und dass man Autos auch als tödliche Waffe im Kampf der Kulturen einsetzen kann, weiß man seit den ersten Terroranschlägen dieser Art 2014 und 2015 in Frankreich. In einer multikulturellen Gesellschaft müssen eben auch im Straßenverkehr die Regeln ständig neu ausgehandelt werden. In der Bundesrepublik Deutschland ist man deshalb seit langem bemüht, die Anforderungen an die Fahrerlaubnis migrationskompatibel zu gestalten. Die theoretische Führerscheinprüfung für Pkw kann in 12 Fremdsprachen abgelegt werden. Arabisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, immer noch Russisch, Spanisch, Türkisch und selbstverständlich auch auf Ukrainisch und Kurmandschi. Das ist der in Deutschland am weitesten verbreitete kurdische Dialekt. Führerscheine aus der Ukraine und Montenegro werden ohnehin prüfungsfrei umgeschrieben. Und seit Mai 2026 kann auch die theoretische Prüfung für Lkw und Busse in 8 Fremdsprachen absolviert werden. Jahrzehntelang konkurrierten in der Geschichte der Automobilentwicklung 3 Antriebsvarianten. Am Anfang stand der dampfbetriebene Straßenwagen, der durchaus leistungsfähige und alltags- wie serientaugliche Produkte hervorgebracht hatte. Parallel dazu wurde der Elektroantrieb in Fahrzeugen eingesetzt. Elektrofahrzeuge wurden in einem beträchtlichen Umfang hergestellt und genutzt, allerdings überwiegend für kommerzielle Zwecke, insbesondere Taxis bei der Post und anderen Lieferanten. Einer der Pioniere der Elektromobilität hieß Ferdinand Porsche. Er präsentierte bei der Pariser Weltausstellung 1900 einen modern konzipierten Elektropersonenwagen und erntete für sein ohne Getriebe, Differential, Zahnräder, Ketten, abgasfrei und leise funktionierendes Auto lebhaften Beifall. Das war bei weitem nicht das erste, zu dieser Zeit aber das ausgereifteste Produkt auf diesem Markt. 2 Jahre später kam eine zweite Neuerung aus Porsches Erfinderwerkstatt, das erste Hybridauto, in dem ein Verbrennermotor Strom für den Elektroantrieb lieferte. Rund 100 Jahre später, 2011, wurde bei der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt wieder ein vielbestauntes Elektroauto vorgestellt. Der Prototyp war an der Technischen Universität München in der Zusammenarbeit von 21 Lehrstühlen entwickelt worden. Er war als Cityfahrzeug konzipiert und konnte 2 Personen mit maximal 140 Stundenkilometern befördern. Und in visionärer Weitsicht war auch schon das gerade 4 Jahre zuvor erfundene Smartphone in ein Konnektivitätskonzept integriert. Das entscheidende konstruktive Merkmal dieses E-Autos war aber das geringe Gewicht von 500 Kilogramm. 15 Jahre später geht die Entwicklung in eine völlig andere Richtung. E-Autos der Mittelklasse wiegen rund 2 Tonnen, sie streben auch Langstreckentauglichkeit an und das konstruktive Merkmal sind ihre IT-Komponenten. Konsequenterweise löst sich die E-Autoproduktion von der Pfadabhängigkeit der klassischen Industrie ab und koppelt sich an die IT-Entwicklung an. Der chinesische Elektrosportwagen SU7, der in Konkurrenz zu Porsche tritt, sieht genauso aus wie ein Porsche Taycan, kostet nur ein Drittel und ist ein Produkt des Smartphone-Herstellers Xiaomi. Auch andere Smartphone-Produzenten arbeiten an eigenen E-Auto-Entwicklungen. Die lange Zeit spöttisch gemeinte Formel, Elektroautos seien Smartphones auf Rädern, nimmt langsam Gestalt an. Die Vorteile der Elektromobilität liegen ebenso auf der Hand wie ihre Nachteile. Es sind die gleichen wie vor 150 Jahren. Elektroautos sind wesentlich anspruchsloser in ihrer Technologie und damit auch in der Herstellung. Zugleich wird ihre Handhabung für technische Laien erleichtert. Hinzu kommt eine deutliche theoretische Überlegenheit bei der Energieeffizienz. Da Elektromotoren kaum Abwärme erzeugen, haben sie einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als Verbrennungsmaschinen. 80% der im Motor eingesetzten Energie werden tatsächlich genutzt. Die Well-to-Wheel-Bilanz eines Benzinmotors beträgt 20%, bei einem Dieselmotor sind es 45%. Dass sich am Ende das Benzinfahrzeug gegenüber dem Elektrofahrzeug durchgesetzt hat, hängt teils mit den technologischen Grundlagen, teils mit der Entwicklung der Rahmenbedingungen zusammen. Beides wurde schon früh und kontrovers diskutiert und auch hier hat sich in 150 Jahren wenig geändert. Strom ist eine effiziente Energiequelle, aber logistisch schwer zu handhaben. Leitungsgebundene Netze sind nun einmal starr und nur mit großem Aufwand zu errichten, während sich das Tankstellennetz organisch dem Bedarf folgend entwickeln konnte. Das eine Problem bei der Durchsetzung der Elektromobilität ist die lückenhafte Ladeinfrastruktur. Das andere sind die Batterien, die ein hohes Gewicht, eine beschränkte, im Zeitverlauf nachlassende Kapazität und eine begrenzte Lebensdauer haben. Aber bei jeder technischen Innovation entstehen Kosten für die Allgemeinheit, die ungleich verteilt werden. Die einen sind betroffen, die anderen nicht. Aber den Nutzen sollen alle haben. Die Kosten für die deutsche All-Electric-Energiewende im Allgemeinen und der Elektromobilität im Besonderen sind in Deutschland kaum sichtbar. Als neoimperialistisches Projekt würde sie erkennbar, wenn die deutschen Leitmedien kontinuierlich darüber berichten würden, wo und unter welchen Bedingungen seltene Erden, Kobalt und Lithium gewonnen werden. Rohstoffe, die für Batterien, Elektromotoren und Windkraftanlagen benötigt werden. Rund 70% der globalen Kobaltproduktion werden in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. Der Abbau von Lithium wiederum erfolgt im südamerikanischen Lithiumdreieck Chile, Argentinien, Bolivien. Hier wie dort wird von massiven Umweltschädigungen, Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen berichtet. Das sind die Kollateralschäden für das gute Gewissen eines jeden E-Autofahrers. Wahrgenommen werden diese realen Kosten erst, wenn sie im eigenen Hinterhof entstehen. Als der Pionier der modernen Elektromobilität, Elon Musk, im brandenburgischen Grünheide eine Gigafactory erst errichten und dann erweitern wollte, entdeckte die deutsche Empörungsgesellschaft den Kollateralschaden ihrer verträumten Mobilitätskonzepte. Massive und unter Naturschutzgesichtspunkten sich auch berechtigte Proteste richteten sich gegen die Naturzerstörung, den Wassermangel und die Arbeitsbedingungen. Eng verbunden mit der Elektromobilität ist das Versprechen des autonomen Fahrens. Der Begriff verschleiert die Wirklichkeit. Denn selbstverständlich ist das autonome Fahren genau das Gegenteil von Autonomie. Selbst wenn man einem technischen Gerät Autonomie zusprechen wollte, träfe es für die betreffenden Fahrzeuge nicht zu. Sie fahren nicht autonom, sondern werden von einem engmaschigen Algorithmennetzwerk gesteuert. Und erst recht nicht autonom ist der Insasse eines solchen Geräts, der von A nach B befördert wird. Es ist nicht zu erwarten, dass jemals solche Fahrzeuge in der Weise flächendeckend verbreitet sein werden, wie es beim aktuellen, fahrergesteuerten Fahrzeugbestand der Fall ist. Autonome Fahrzeuge sind abhängig von riesigen Datenmengen, nicht nur von solchen, die von fahrzeugeigenen Sensoren während der Fahrt aufgenommen und verarbeitet werden, sondern auch von solchen, die von Geoinformationssystemen bereitgestellt werden. Das chinesische Satellitennavigationssystem Baidu soll eine Ortungsgenauigkeit von 1 Zentimeter haben und diese Genauigkeit wird auch für den autonomen Fahrzeugverkehr gebraucht. Wer die Rechenzentren baut und finanziert, die man dafür braucht und woher sie ihren Strom bekommen werden, ist eine offene Frage. Ein blinder Fleck in der klimageschwängerten Mobilitätsdiskussion ist der Lkw-Verkehr. Die technische Lkw-Entwicklung ist bei weitem nicht so ausdifferenziert wie die der Pkw. Sie folgt anderen technischen Prinzipien, anderen Nutzungskonzepten und anderen Marktgesetzen. Dass Lkw eine enorme Umweltbelastung sind, weiß man seit jeher. Sie verursachen Lärm, Schadstoff- und Feinstaubemissionen. Sie führen zu gewaltigen Straßenschäden. Sie benötigen viel Platz beim Fahren wie beim Parken. Und schließlich werden sie als Teil der Logistikbranche unter prekären sozialen Arbeitsbedingungen für die Fahrer betrieben. Der statistische Befund ist simpel. Gut 70% der Beförderungsmenge des binnendeutschen Güterverkehrs wird durch Lkw abgewickelt. Der Schienengüterverkehr umfasst rund 20%. Der Rest verteilt sich auf Binnenschifffahrt, Luftfahrt und Rohrleitungen. Gegenüber Schiene und Schifffahrt ist der Lkw-Transport am wenigsten energieeffizient. Der Primärenergiebedarf eines Lkw für 100 Tonnenkilometer beträgt 4,1 Liter Diesel. Auf der Schiene werden 1,7 Liter benötigt, in der Binnenschifffahrt 1,3 Liter. Entsprechend verhält es sich mit den CO2-Emissionen. Das alles weiß man und es ist sicher auch richtig. Trotzdem wird die politische Diskussion über den Lkw-Verkehr sehr verhalten geführt. Denn es hilft nichts. Seit man hat einsehen müssen, dass die weitgehende Verlagerung des Güterverkehrs auf eine ständig maroder werdende Bahn eine Chimäre bleiben wird, ist der Lkw auf der Straße auch diskurspolitisch alternativlos. Ohne Lkw-Transporte könnte keine einzige Windkraftanlage gebaut und kein einziges Photovoltaikpanel installiert werden. Ein praxiserfahrener Fachmann aus der Baumaschinenbranche hat vorgerechnet, dass für den geplanten Bau des Windparks Altdorfer Wald im Landkreis Ravensburg rund 57.000 Lkw-Fahrten durch die Dörfer des Voralpenlandes erforderlich seien, um das Material für den Weg- und Anlagenbau heranzuschaffen. Die technische Entwicklung des Lkw vollzog sich parallel zum Pkw, aber in größeren Zügen und weit weniger ausdifferenziert. Mode und soziale Distinktionskriterien spielen in der Lkw-Konstruktion eine geringe Rolle. Hier geht es um Funktionalität und Effizienz, wobei beides wiederum stark von gesetzlichen Regulierungen und der vorhandenen Straßeninfrastruktur abhängig ist. Der erste Lastwagen mit Verbrennungsmotor wurde von Wilhelm Maybach und Gottlieb Daimler 1896 konstruiert. Rudolf Diesel, der an der Technischen Hochschule München studiert hatte, entwickelte bei der Firma MAN in Augsburg in jahrelanger Tüftelarbeit den hochenergieeffizienten Dieselmotor, der 1893 patentiert wurde. Er wurde anfangs nur stationär und im Schiffsverkehr, erst in den 1920er Jahren auch im Lkw-Betrieb verwendet, weil die Motoren zunächst extrem groß, schwer und laut waren. Grundsätzlich gelten in der Lkw-Konstruktion andere Gesetze als beim Pkw. Beim Lkw kommt es auf eine Optimierung des Verhältnisses von Eigengewicht und Nutzlast, auf Raumökonomie, auf leistungsfähige Motoren und sparsamen Betrieb an. Bedienungskomfort spielt eine geringere Rolle, weil die Fahrzeuge von Berufskraftfahrern gelenkt werden, die allerdings auch ihre eigenen Vorstellungen hatten. Die Fahrer bevorzugten den Langhauber mit seiner großen sichtbaren Kühlerhaube, der allerdings 1956 fast völlig vom Markt verschwand, als die Fahrzeuglänge gesetzlich limitiert wurde. Auch die Geräuschdämmung der Motoren wurde wenig geschätzt, weil sie das Schalten nach Gehör erschwerte. Andererseits benötigten Lkw im Fernverkehr eine Schlafkabine, die von Generation zu Generation komfortabler werden musste. Eine unspektakuläre, aber bahnbrechende Innovation, die den Güterverkehr revolutionierte, war die Nutzung des weltweit normierten Containers. Er wurde 1956 von einem US-amerikanischen Transportunternehmer erfunden. Beim Frachtcontainer TEU, 20 Foot Equivalent Unit, 6 Meter mal 260 mal 240, handelt es sich um eine der folgenreichsten Normierungen der Weltgeschichte. 10 Jahre später löste dieser logistische Geniestreich das Nachschubproblem der US-Armee im Vietnamkrieg und setzte sich daraufhin weltweit durch. Was man heute Globalisierung nennt, wäre ohne den Container nicht denkbar. Durch den Container wurde ein kosteneffizientes Verbundsystem im Güterverkehr möglich, in dem Schifffahrt, Schiene und Lkw friktionslos ineinandergreifen. Autotechnik und Verkehrsinfrastruktur müssen aufeinander abgestimmt werden. Das ist beim Pkw so und beim Lkw ist es erst recht so. § 22 StVO legt die maximale Länge von Fahrzeug und Ladung auf 20,75 Meter fest und das höchst zulässige Gewicht beträgt 40, in Ausnahmefällen 44 Tonnen. Darauf sind Straßen, Kurvenradien, Brücken, Unterführungen, Ortsdurchfahrten angelegt. Dass die archaische Dinosaurier-Technologie der Windkraftanlagen keinen Platz in einer modernen Zivilisation haben kann, sieht man also auch an der Straßenverkehrsordnung. Für den Bau einer einzelnen Windkraftanlage sind 150 Schwertransportgenehmigungen für Trafos, Stahlträger, Turbinen und 60 bis 90 Meter lange Rotorblätter nötig. 2023 klagte die Windkraftindustrie in Niedersachsen darüber, dass für den geplanten Windkraftausbau allein in diesem Bundesland bis 2035 40.000 Genehmigungen für Schwertransporte erforderlich seien, die von den Behörden nur schleppend bearbeitet würden. Es leuchtet also ein, dass man in diesem Milieu zwar sehr forsch gegen den Pkw mit Verbrennermotor zu Felde zieht, sich aber bei der Lkw-Kritik zurückhält. Dass das Auto keine Zukunft hat, weiß man seit 50 Jahren. Ebenso seit 50 Jahren beobachtet man aber im globalen Maßstab eine Zunahme der Autoproduktion und Autonutzung. Auch in Deutschland haben sich die Zulassungszahlen allen gegenläufigen staatlichen Maßnahmen und allen politischen wie medialen Kampagnen zum Trotz nach der Corona-Rezession wieder auf gut 2,8 Millionen Pkw pro Jahr eingependelt. Die Einwände gegen den motorisierten Individualverkehr in Form des Autos und speziell des Verbrennerautos liegen auf der Hand und sind empirisch gut belegbar. Die fossilen Treibstoffvorräte sind endlich, auch wenn die Cassandra-Rufe des Club of Rome von 1972 sich als spektakulär falsch erwiesen haben. Autos sind extrem umweltschädlich, wobei ihr Beitrag zum Verfehlen der allseits beschworenen Klimaziele noch das geringste Problem ist. Aber Abgase, Schadstoffe, der weit unterschätzte Reifen- und Bremsenabrieb sind problematisch genug. Hinzu kommt der Platzbedarf und die immer mehr zeitfressenden Staus in den Städten und auf den Autobahnen. Und die meisten dieser Einwände gelten in unterschiedlicher Akzentuierung auch für Elektroautos. Nichts davon ist falsch und nichts davon ist unbedenklich. Die Medien und politischen Deklarationen sind voll von guten Ratschlägen, wie die Verkehrswende gelingen und damit die Klimaziele erreicht werden könnten. Am Ende läuft alles darauf hinaus, dass deutsche Verbrennermotoren verboten und chinesische Elektroautos subventioniert werden. Vielleicht ist das der richtige Weg, aber man wird es nie erfahren, weil es nicht funktionieren wird. Denn das Auto ist kein Fortbewegungsmittel, sondern tragendes Element einer Lebensform. Es erklärt auch die verbissene Irrationalität, mit der von kleiner werdenden sozialen Milieus aus der Kampf gegen das Auto geführt wird. Es geht nicht um CO2-Emissionen, es geht um eben diese Lebensform. Gemeint ist nicht die Lebensform der Dienstwagenfahrer aus der automobilen Luxusklasse. Gemeint ist die Lebensform der Mittelschichtpendler, der Italienurlauber und der Kettenraucher und Dieselfahrer, wie der Pressesprecher des französischen Präsidenten sie genannt hat, nachdem eine Erhöhung der Treibstoffpreise zu den landesweiten Gelbwestenprotesten geführt hatte. Wenn man eine Eigentumswohnung am Prenzlauer Berg und einen Arbeitsplatz in einem Ministerium hat, kann man es falsch finden, dass Menschen auf dem Land wohnen und mit dem Auto in die Stadt pendeln. Aber für mehrere Millionen ist diese Lebensform alternativlos, zumal die Einrichtung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum ebenfalls zum großen Teil nur automobil mit zumutbarem Aufwand zugänglich sind. Die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort ist eine Folge der Industrialisierung. Auf ihr basiert die Siedlungsordnung der Gegenwart, die sich teils organisch entwickelt hat, teils auf raumordnungspolitischen Entscheidungen beruht. Je nach den regionalen und lokalen Gegebenheiten wird das Auto mehr oder weniger zur Lebensführung benötigt, auf dem Land mehr als in der Stadt, und in der einen Konstellation mag das Verbrennerauto, in der anderen das Elektroauto die bessere Lösung sein. Und wo es ein funktionierendes öffentliches Verkehrsnetz und Carsharing-Optionen gibt, lässt sich auch ohne Auto leben. Das ist die funktionale Seite des Autoverkehrs und des Autobesitzes. Die Automobilgeschichte hat jedoch gezeigt, dass es auch eine andere, eine kulturelle Seite gibt, in der das Auto nicht nur ein Beförderungsmittel ist. Für das Ehepaar Klemperer war die kurze Zeit ihres Autobesitzes ein Moment der Freiheit. Und auch unter weniger tragischen Bedingungen wird das Auto wohl in allen Gesellschaften der Welt so wahrgenommen. Sonst gäbe es seine anhaltende Erfolgsgeschichte nicht. Das gefällt nicht jedem. Als die deutsche Bundeskanzlerin und Führerin der freien Welt 2017 bei einem Südamerika-Besuch gefragt wurde, wann denn mit autonom fahrenden Autos zu rechnen sei, nannte sie einen realistischen Zeitraum von 20 Jahren. Ungefragt fügte sie eine bemerkenswerte Einschätzung hinzu. Wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen. Der Instinkt der Machtpolitikerin hat sie sofort erkennen lassen, welches Herrschaftsinstrument den Regierungen mit der IT-basierten Elektromobilität an die Hand gegeben wird. Auch die Mobilität, immerhin ein in Artikel 11 des Grundgesetzes kodifiziertes Grundrecht, käme unter staatliche Kontrolle. Aber die künftige Entwicklung der Mobilität liegt nicht in der Hand von Politikern. Die Zeiten sind längst vorbei, in denen man sich noch hätte wünschen können, welche Art von Verkehr man gerne hätte. Der Straßenverkehr dominiert die Verkehrsleistung in Deutschland. Er weist die bei weitem größte Netzdichte und den größten Anteil der Verkehrsleistung auf. Das wird noch lange so bleiben. Eine Mobilitätswende wird es nicht geben. Was es geben wird, sind Änderungen im Mobilitätsverhalten, die den sich wandelnden technischen Möglichkeiten, wirtschaftlichen Gegebenheiten und sozialen Bedürfnissen folgen werden. Wer aber mit staatlicher Gewalt diese Pfadabhängigkeiten disruptiv durchbrechen will, wird scheitern.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Vortrag Das Auto, Streitobjekt im Kulturkampf von Professor Peter J. Brenner. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.